Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön in so freundliche Gesichter zu schauen. Ja, das, ich sage das immer wieder, das ermutigt einen total, wenn man predigt und Leute lächeln einen an. Jeder, der hier vorne war, stand, weiß es, oder? Also vielen Dank für alle freundlichen Gesichter. Trotz diesem Themas, gell, das ist sehr herausfordernd, glaube ich, diese Themenreihe. Aber wir sind ja alle unterwegs, wir sind alle am Wachsen, keiner ist perfekt, gell? Das wisst ihr, alles, was wir hier predigen, da arbeiten wir selber dran. Wir sind heute in Liebe einander ertragen, da sind wir heute angekommen und ich möchte euch dazu die Bibelverse lesen, die Grundlage bilden jetzt für dieses Thema und auch für die Predigt. Folie 3 haben wir den Bibeltext in Epheser 4, die ersten drei Verse. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Es ist eigentlich, wie soll ich sagen, schon ein steiler Bibelvers so anzufangen, weil das Erste, was wir lesen, was Paulus dann schreibt, ist, ich ermahne euch. So, wir wissen von letzter Woche, ermahnen ist auch immer ermutigen. Also es ist nicht so, nur mit dem Finger so zeigen, ne? Sondern es bedeutet auch, jemanden ermutigen, es besser zu machen. Aber trotzdem, wenn jemand anfängt mit, ich ermahne euch, da zuckt man vielleicht erstmal zusammen. Also wir reden vielleicht heutzutage ein bisschen anders, aber ja, es ist vielleicht kurz, wo man innehält und denkt, oh okay, was kommt jetzt? Aber vielleicht habt ihr schon gemerkt, das ist ja ein Bibelvers aus dem Epheserbrief und zwar aus dem 4. Kapitel. Aus dem 4. Kapitel und tatsächlich fängt Paulus nicht so seinen Brief an die Gemeinde in Ephesus an, sondern es ist dann so mittendrin. Er startet seinen Brief, sein Schreiben nicht mit Dingen, in denen die Epheser noch Wachstumspotenzial haben. So, jetzt muss ich euch mal auflisten, was ihr alles besser machen müsst, sondern er startet mit etwas ganz anderem. Ich weiß nicht, ob ihr einen bestimmten Begriff kennt, und zwar den Begriff Sandwich-Methode. Weiß jemand, was das ist? Keiner. Na, Franz nickt. Sandwich-Methode oder Feedback-Burger, sagt man auch. Also, wenn du jemandem Feedback geben willst, dann starte mit einem Lob. Ja, dann kommt die Kritik und ein Tipp und dann ende wieder mit einem Lob. Vielleicht klingelt da manchen was, sowas. Wer schon mal eine Ausbildung in Richtung Kommunikation gemacht hat, der hat es vielleicht schon mal gehört. Das war anscheinend schon Paulus bekannt vor über 2000 Jahren. Zumindest könnte man es meinen. Aber ich glaube tatsächlich, für ihn war es nicht nur eine Kommunikationsstrategie, jetzt den Ephesern seine Ermahnung beizubringen, sondern er macht den Ephesern klar, was die Grundlage aller christlichen Ethik ist, aller christlichen Bemühen, alles, was wir tun sollen. Und zwar schreibt er ja in seinem Vers, wandelt würdig der Berufung. Wandelt würdig der Berufung. Und die ersten Kapitel im Epheserbrief, jetzt mal ein bisschen Bibelkunde, aber vielleicht wissen das auch viele von euch schon, die beschäftigen sich mit dieser Berufung. Mit der Berufung, und die Berufung von Paulus an jeden Einzelnen ist, ihr seid Mitbürger der heiligen Gotteshausgenossen. Okay? Es geht in den ersten drei Kapiteln um die Identität der Epheser. Und da lesen wir sowas wie, sie sind in Christus gesegnet, sie sind auserwählt, sie sind vorherbestimmt, sie sind versiegelt durch den Heiligen Geist, sie sind berufen, mit auferweckt, was ihr da auch, also wenn ihr mal einen ermutigen Bibelvers sucht, dann lest mal die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief. So, die Marlene macht einfach schon weiter und ich sehe das an euren Blicken, wenn ihr da hochguckt. Also, ihr seht, die ersten drei Kapitel beschäftigen sich mit der Identität. Ich habe so ein System, wie ich meine Bibel markiere. Vielleicht haben das manche von euch auch. Also bestimmte Farben bedeuten was. Bei mir ist die Farbe grün das, was wir in Christus sind, was unsere Identität ist. Und die ersten Kapitel sind eigentlich komplett grün. Und dann habe ich eine andere Farbe gelb, das sind die Aufforderungen. Und die anderen Kapitel sind komplett gelb. Da sieht man das sehr deutlich. Und die letzten Kapitel beschäftigen sich jetzt mit diesem Verhalten, dass man sich auch entsprechend seiner Identität verhalten soll. Sie beschreiben den Lebenswandel, den wir als Christen haben sollen. In unseren Predigten, da darf es nicht immer nur um einen Verhaltenskodex gehen. Nicht nur um Aufforderungen. Aber es kann auch nicht immer nur um die Identität gehen. Weil in der Bibel gehört es unweigerlich zusammen. Folie 5. Unser Verhalten bestimmt nicht darüber, wer wir sind. Aber wer wir sind, soll unser Verhalten bestimmen. Deswegen liebe ich den Epheserbrief eigentlich. Gell? Der Norbert weiß das, wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt in der Kleingruppe. Das zeigt es so wunderbar, schon allein der Aufbau vom Epheserbrief zeigt es. Und das begeistert mich immer wieder an der Bibel. Unser Verhalten bestimmt nicht darüber, wer wir sind, aber wer wir sind, soll unser Verhalten bestimmen. Und vielleicht können wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt mit so Aufforderungen beschäftigen, auch in den kommenden Wochen in der Predigtreihe, dass es letztendlich darum geht, dass wir unsere Identität leben und uns so verhalten, wie wir auch schon sind. So, jetzt beschäftigen wir uns heute mit diesem Ausspruch einander ertragen. Und jetzt geht es mir erstmal um das Wort ertragen. Ich weiß nicht, was verbindet ihr mit dem Wort ertragen? Wann gebraucht ihr dieses Wort in eurem Alltag? Könnt ihr mal reinrufen, wenn ihr wollt. Ja, wenn es zäh ist, genau, das müssen wir jetzt irgendwie ertragen. Wenn es schwer ist, genau. Also, wir verbinden ja schon was Negatives damit, oder? Ja, also, man muss jetzt nicht eine schöne Geburtstagsfeier ertragen, oder? Ja, also, wir beschreiben etwas, was unangenehm ist, oder? Wir müssen den Zahnarztbesuch ertragen. Wir müssen Widerstände ertragen. Oder wir sagen, ich kann diesen Lärm einfach nicht ertragen. Ja, jetzt geht es ja hier um unser Miteinander, besser gesagt um den anderen. Ist der andere so unerträglich, dass wir den ertragen müssen? Im Neuen Testament, und ich liebe das ja so, die Wörter dann mir anzuschauen, wie werden die gebraucht und was ist da so der Hintergrund? Und ich habe dann entdeckt, ja, im Neuen Testament ist damit eigentlich auch was Negatives gemeint. Wir sollen Versuchungen ertragen, wir sollen Widerstände ertragen, wir sollen Verfolgungen ertragen. Das Wort bedeutet tatsächlich aushalten, erdulden. Es gibt aber tatsächlich einen enormen Unterschied in diesem Bibelvers. Verfolgungen, Anfeindungen soll man ertragen. Schmerzen müssen wir manchmal ertragen. Manchmal auch den Lärmpegel zu Hause. Aber den anderen, der es uns so schwer macht, der vielleicht ganz anders ist wie wir, den sollen wir in Liebe ertragen. Wir sollen den anderen mit seiner Art und seinen Meinungen nicht nur mit Biegen und Brechen irgendwie aushalten, sondern wir sollen lernen, ihn zu lieben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, geht es ja um die Liebe und da heißt es ja auch, die Liebe erträgt alles. Ich finde, es gibt nochmal eine andere Färbung. Es ist nicht nur dieses Ertragen, sondern in Liebe ertragen. Und dann ist noch ein anderes Wort, Folie 7, einander. Einander ertragen. Ich finde es immer wieder faszinierend, was die Gemeinde für eine Zusammenkunft ist von Menschen. Ja, wir haben es, ich glaube, in den letzten Wochen schon öfter mal gesagt, dass die Gemeinde so ein Ort ist, wo die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen. Und ich würde fast behaupten, es ist mit der einzigste Ort, wo so viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, und zwar wöchentlich, und auch was sehr Privates teilen. Und die müssen alle miteinander irgendwie klarkommen. Auf der Arbeit kannst du dich vielleicht so ein bisschen, ne, das ist Arbeit, da muss nicht mit jedem jetzt irgendwie so dicke sein. Gut, in der Gemeinde auch nicht, aber Gemeinde ist doch schon ein sehr privater Rahmen, oder? Und wir sind alle so unterschiedlich. Jeder von uns hat seine Geschichte, seinen Charakter, seine Prägung, sein Alter, seinen Bildungsstand, seinen Beruf, seine Familie oder auch seine Nichtfamilie, seine Erfahrungen. Und die sehen bei uns allen total unterschiedlich aus. Vielleicht, manchmal gibt es Parallelen, aber manchmal findest du vielleicht mit anderen gar keine Parallelen. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, eigentlich gibt es keine bessere Vorlage für Konflikte, für Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, für Parteiungen als die Gemeinde, oder? Dadurch, dass wir so unterschiedlich eben sind. Und bei den Christen in Ephesus war es genauso. Ephesus war eine sehr bunte Stadt, wo viele Menschen aufeinander trafen. Und die Gemeinde war ja genauso bunt. Da waren Juden, die traditionell ihr ganzes Leben lang schon irgendwie fromm unterwegs waren. Und da waren die Heiden, die kamen dazu und hatten ganz andere Vorbildungen. Da kamen Leute zusammen, das waren fromm geprägte und ehemalige Götzenanbeter, die in irgendwelchen Kulten drin waren. Und ich glaube, da kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass es die eine oder andere unterschiedliche Meinung zu bestimmten Themen gab. Gemeinde ist vielfältig und bunt und ich glaube, das ist auch gut so. Und es ist ja auch bereichernd, dass wir irgendwie nicht alle gleich gestrickt sind. Aber dadurch ist es nicht verwunderlich, dass du nicht mit jedem einer Meinung bist und dass vielleicht auch nicht jeder dir gleich sympathisch ist. Also wundere dich nicht. Das hat erstmal, ist einfach rein menschlich. Das hat erstmal nichts mit deinem geistlichen Stand zu tun, sondern ist ganz natürlich, dass das so kommt, wenn wir einfach aus unterschiedlichen Menschen bestehen. Eines teilen wir aber gemeinsam und das sollten wir uns ja immer wieder in Erinnerung rufen und das ist ja auch keine Kleinigkeit, gell? Das sagen wir dann immer so, ja, wir glauben ja aber alle an Jesus. Und das ist dann irgendwie dann so, aber das ist ja was Großes. Das ist keine Kleinigkeit, sondern Jesus lebt durch seinen Heiligen Geist in uns und zwar in jedem Einzelnen. Gott schafft es, dass er Menschen zusammenfügt und die sogar als Familie betitelt. Und so sind wir miteinander verbunden. Und Familie kann man sich ja bekanntlich nicht aussuchen. Ja, die hat man. Und bei diesem einander ertragen, ist mir so aufgefallen, so oft jetzt rede ich mal von mir, ich empfinde mich ja als normal. Also ich bin normal. Und alle anderen sind irgendwie nicht normal, wenn die nicht so sind wie ich. Ja, man selber empfindet sich ja als normal, weil man kennt sich ja am besten, gell? Also das ist, was man ist. Und es ist schön, wenn Leute so sind wie ich, weil die sind dann auch normal. Aber es heißt ja hier tatsächlich, ertragt einander und nicht ertragt die Komischen oder ertragt die Schwierigen unter euch oder ertragt die, die nicht so richtig ins Raster passen oder die mit den komischen Erfahrungen oder was auch immer, sondern es heißt, ertragt einander. Und ich möchte jetzt mal eine Theorie aufstellen. Jeder von uns hat mindestens eine Person in seinem Umfeld, die er in Liebe ertragen soll. Und mindestens eine Person in deinem Umfeld ist dazu aufgefordert, dich zu ertragen. Weil oft denkt man ja so für die anderen immer mit, gell? Gar nicht so für uns. Einander ertragen. Es kann tatsächlich sein, dass du für jemand anderen der Komische bist, weil euch auf menschlicher Ebene zu viele Dinge drehen. Aber der Aufruf geht an uns alle, einander ertragen. In diesem Bibeltext aus Epheser stehen drei ganz wichtige Wörter drin. Jetzt kann ich schon mal die nächste Folie machen. Genau. Da steht nämlich auch noch mal drin, wie das funktionieren soll, wie wir, in welcher Art und Weise wir einander in Liebe ertragen sollen. Und die habe ich da markiert. Da heißt es: mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut. Die hört sich im Deutschen total ähnlich an, gell? Schon wohl dieses Mut drin. Aber wir wollen uns jetzt mal anschauen, was diese einzelnen Wörter heißen. Wir fangen mit dem ersten Wort an, mit der Demut. Demütig zu sein, da gibt es ja viele Missverständnisse, was das bedeutet. Demütig sein heißt nicht, man achtet sich gering. Oder man ist immer der, der so zusammenzuckt. Oder man verhält sich unauffällig oder unscheinbar. Demütige Menschen haben kein Problem mit einem geringen Selbstbewusstsein. Aber tatsächlich haben sie auch kein Problem mit Überheblichkeit und Stolz. Demut bedeutet, dass man eine wahre Selbsteinschätzung hat. Und zwar, dass man sich im Lichte Gottes sieht. Gott ist Gott und ich bin Mensch. Das ist eigentlich Demut. Und alles, was damit zusammenhängt. Gott ist der Schöpfer, ich bin nur Geschöpf. Gott ist heilig und ich bin Sünder und ich brauche seine Vergebung. Aber Gott ist auch mein Vater und ich bin sein Kind und ich bin absolut geliebt von ihm und angenommen. Der Satzteil, in aller Demut einander in Lieben ertragen, der lädt zu einer bestimmten Frage ein, nachzudenken. Jetzt darfst du die nächste Folie machen. Demut beschäftigt sich mit der Frage, wie denke ich über mich? Wie denke ich über mich? Weil wie ich über mich selber denke, beeinflusst deine Beziehungen. Ob du stolz bist oder viel zu gering von dir denkst, es beeinflusst dein Innenleben, dein Denken über dich selbst und automatisch dein Miteinander, das du mit anderen Menschen hast. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du von dir denkst, und jetzt musst du ein bisschen dich selbst reflektieren, wo du, vielleicht sind es bei dir andere Punkte, aber wenn du grundsätzlich denkst, dass du recht, immer recht hast, oder die meisten, also sagen wir ja nicht, gell? Wir sagen ja nicht, ich habe immer recht, wissen ja, das stimmt nicht. Aber es gibt ja trotzdem eine Grundhaltung, dass man ja, grundsätzlich habe ich schon recht. Also ich hatte schon so oft recht. Also grundsätzlich habe ich recht. Wenn du das von dir denkst, das beeinflusst deine Kommunikation, wie du mit anderen redest. Das beeinflusst auch, wie du darauf reagierst, wenn jemand einen Gedanke teilt und du siehst es komplett anders. Wenn du denkst, dass du grundsätzlich mehr Erfahrung hast oder weiser bist oder intelligenter oder schlauer, weil du halt schon auch ein paar Sachen nachweisen kannst oder wie auch immer, gewisse Erfahrung hast, eine gewisse Ausbildung, dann wird es deine Beziehung beeinflussen, weil Leute das spüren, dass du das über dich denkst. Und da können wir unendlich viele Bereiche mit dazu nehmen. Wenn du denkst, dass dein Frömmigkeitsstil eigentlich der richtige ist, dann beeinflusst es dein Miteinander, deine Beziehungen. Und so können wir noch andere Sachen hinzunehmen. Paulus fordert die Epheser auf, demütig zu sein. Und Demut ist grundlegend dafür, dass wir einander ertragen können. Wenn wir uns immer wieder daran erinnern, und ich glaube, daran müssen wir uns erinnern, auch wenn wir das so oft wissen im Kopf, wir müssen uns daran erinnern, dass wir auch Fehler machen und dass unsere Erkenntnis auch halt nur so ein Stück ist. Und dass wir unsere Meinung auch haben, weil wir halt bestimmte persönliche und individuelle Erfahrungen gemacht haben. Und dass wir halt bestimmte Prägungen haben aus unserer Vergangenheit, dass wir bestimmte Traditionen haben und dass wir deswegen so denken, wie wir denken und sind, wie wir sind. Ich glaube, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dann macht uns das demütig. Weil wir wissen, ich bin nicht der Maßstab aller Dinge. Demut. Dann gibt es einen zweiten Begriff, und zwar die Sanftmut. Und die Sanftmut beschäftigt sich jetzt mehr mit der Frage, wie denke ich über den anderen? Sanftmut bedeutet so etwas wie Milde und Wohlwollen, das ich dem anderen gegenüber habe. Es zeichnet sich dadurch aus, dass ich dem anderen aufgeschlossen gegenüber bin. Dass ich grundsätzlich nicht vom Schlechten ausgehe. sondern dass ich erstmal vom Guten ausgehe. Das ist sowas, das habe ich mir von einiger Zeit, weil ich gemerkt habe, dass das immer wieder auffällt bei mir selber, dass wenn irgendeine Situation kommt, die mir nicht so gefällt, wo der andere irgendwie reagiert und ich denke, sollte das jetzt, dass ich nicht vom Schlechten ausgehe, sondern erstmal vom Guten. Ich mache mal ein Beispiel. Es ist ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber vielleicht passt es ja auch zu jemandem. Stell dir vor, du kommst in die Gemeinde und du siehst eine Person und die guckt dich an, die sagt dir aber nicht Hallo. Ja? Könnte auch mal passieren. So, jetzt kannst du grundsätzlich vom Schlechten ausgehen. Und denk, was ist mit dem los? Jetzt habe ich gesehen, wie der alle begrüßt hat, sogar mit Umarmung. Und mich guckt er noch nicht mal an. Ich glaube, der mag mich nicht. Das bestimmt, weil letzte Woche, da habe ich diesen Satz zu ihm gesagt, das verletzt den bestimmt, der ist immer noch sauer auf mich. Ja, und dann geht's los. Ja, vielleicht kennt es nur ich. So, und dann geht's so los und man geht vom Schlechten aus, der hat das bestimmt jetzt mit Absicht gemacht und es war böse gemeint. Vielleicht gehst du mal vom Guten aus. Vielleicht denkst du, ja Mensch, der hat mich ja gar nicht gesehen. Ah ja, ich gehe nachher geschwind hin und sage Hallo. Oder vielleicht war der jetzt kurz im Stress und der hat noch das zu tun. Ja, kein Problem. Also es kommt ganz oft auf unseren Denken erstmal drauf an, welche Gedanken wir lostreten. Gehe ich vom Guten aus, gehe ich anders damit um und mache das was auch was anderes mit meinem Herzen und meiner Sanftmut, mein Denken über den anderen. Das Problem ist ja, wir wurden manchmal schon so oft verletzt und enttäuscht, dass das uns schwerfällt. Man hat ja dann seine Erfahrungen vielleicht schon gemacht mit der Person und weiß, ja, aber der hat es ja mal böse gemeint. Ich glaube, vielleicht ist manchmal das Problem, dass wir mit dieser Sanftmut eher was Naives oder was Schwaches verbinden als jetzt mit Stärke. Eher, ja, da gebe ich mich ja auf oder da stehe ich nicht genug für mich ein. Wir verbinden mit sanftmütigen Menschen oft weiche Menschen, die nicht genügend Charakterstärke haben oder die nicht genug Biss haben oder nicht meinungsstark sind. Aber tatsächlich im Neuen Testament sehen wir genau das Gegenteil. Sanftmütig kann nur der sein, der einen festen und stabilen Charakter hat. Jesus wird tatsächlich ja auch als sanftmütig bezeichnet. Aber was ist, wenn das Verhalten des anderen einfach nicht geht? Wenn das offensichtlich falsch war, wenn das ein Verhaltensmuster ist, das wir nicht akzeptieren wollen und auch nicht können. Wisst ihr, wir sagen immer so oft über Gott, das kennt ihr bestimmt auch, Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. Ja, ist ein altbekannter Spruch. Und wir oft als Menschen, das fällt uns so oft schwer, das genauso zu machen. Du musst nicht jedes Verhalten gutheißen und manchmal muss man auch sagen, du, das geht nicht. Dein Verhalten geht nicht. Aber so oft werfen wir halt das Verhalten und den Menschen in einen Topf. Das macht Gott ja auch nicht mit uns. Gott liebt den Menschen, auch wenn er allzu oft nicht das Verhalten liebt. Und genau das dürfen wir auch lernen. Den Menschen lieben, auch wenn wir sein Verhalten nicht lieben. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese kleine Differenzierung den Unterschied macht. Weil ich glaube, unser Gegenüber spürt das, ob wir das jetzt halt einfach blöd fanden, wie er sich verhalten hat, oder ob wir was gegen ihn als Person haben. Und ich glaube, da müssen wir uns auch immer wieder reflektieren. Was ist eigentlich der Punkt? Bei mir selber. Warum fällt mir das an, so schwer den anderen zu ertragen oder zu lieben? Was ist der Punkt? Ich habe schon gesagt, wir haben alle unsere Geschichte, wir haben alle unsere Gründe, warum wir so eine Art haben, warum wir denken und fühlen und handeln, wie wir es eben tun. Aber der andere hat es ja genauso. Und ich glaube, wenn wir uns überlegen, Mensch, hätte ich seine Erfahrungen gemacht, hätte ich seine Geschichte, würde ich vielleicht in manchen Punkten auch ähnlich denken wie er. Und ich möchte jetzt noch einen anderen Punkt mit reinnehmen in diese Predigt. Ist ein sehr interessantes Thema. Und ich werde es jetzt nur ankratzen. Also wenn du nachher denkst, Mensch, jetzt hat sie das angesprochen, das ist mir eigentlich viel zu dünn, darfst du selber dich nochmal damit beschäftigen. Und zwar, unter Christen kommt nämlich noch was anderes hinzu. Da gibt es nicht nur verschiedene Meinungen und verschiedene Charakter und so weiter. Das hast du ja überall, gell? Im Geschäft oder in der Familie. Aber unter Christen kommt noch eine geistliche Komponente dazu. Und zwar, durch die Jahrhunderte hindurch, man kann ja schon Jahrtausende sagen, haben Christen bestimmte Dinge geistlich anders beurteilt. Was für den einen gar nicht ging und Sünde war oder gesagt hat, es ist Sünde, das war für den anderen gar kein Problem. Vielleicht kennt ihr solche Spannungen. Ich habe mir so überlegt, aus meiner Kindheit kenne ich noch so die Worte meiner Mutter, was sie erzählt hat früher aus der Gemeinde, was Kleidungsstil angeht. Ne? Was darf man anziehen und was nicht? Welchen Musikstil darf man hören? Was wurde gekämpft um ein Schlagzeug in der Gemeinde, oder? Vor einigen Jahrzehnten. Und da wurde geistlich argumentiert. Ja, das war nicht nur so, ja, ich mag das halt nicht, sondern wurde geistlich argumentiert. Darf ein Christ Alkohol trinken? Darf ein Christ rauchen? Und was darf er rauchen? Ne? Da gibt's ja auch, ne? Also, ohne da jetzt irgendwelche Fässer aufzumachen, ihr versteht, was ich damit meine. Dinge wurden geistlich unterschiedlich interpretiert und die anderen, die haben sich komplett frei gefühlt und die anderen waren total, genau im Gegenteil und haben den anderen verurteilt dafür, was er getan hat. Und die unweigerliche Frage, die immer wieder in den Sinn kommt, und ich glaube, diese Frage hat sich tatsächlich bestimmt schon jeder von euch vielleicht mal gestellt, vor allem in den letzten Jahren, wie kann das sein? Wir haben doch alle den Heiligen Geist in uns. Wie können wir Dinge so unterschiedlich beurteilen? Und vor allem beurteilen Sünde oder Nicht-Sünde? Wenn der Heilige Geist doch in uns allen lebt, wie kann das denn funktionieren? Und das Beruhigende ist für mich immer, wenn ich in die Bibel gucke und denke, das ist kein neues Phänomen, das gab es damals schon. Und jetzt schneide ich das große Thema an. Aus dem 1. Korintherbrief, im 8. Kapitel finden wir das und im 10. Kapitel, und ich lese da nichts vor, das kannst du alles daheim nachlesen. Und zwar hat die Gemeinde in Korinth auch sowas erlebt. Bevor Paulus den Korinthern den ersten Brief geschrieben hat, haben die Korinther, ich stelle mir das vor, sich einen Zettel genommen und da mal ihre Fragen aufgeschrieben. Das kannst du nachvollziehen, wenn du den 1. Korintherbrief liest. Und haben da mal Paulus ihre ganzen Fragen gestellt, die sie denn haben. Und eine Frage war, darf ein Christ Fleisch essen, das zuvor einem Götzen geopfert wurde? Götzenopferfleisch. Dürfen wir das essen oder nicht? Weil in Korinth gab es da auch zwei Fraktionen. Die eine Fraktion, die hatten keinerlei Schmerz. Die haben gesagt, ha, Fleisch ist doch Fleisch, Essen ist doch Essen. Ich esse das, kommt unten wieder raus. Ja, Jesus hat gesagt, nicht das, was in uns reingeht, verunreinigt uns, sondern das, was aus unserem Herzen rauskommt. Und dann gab es eine andere Gruppe und die konnten das unter keinen Umständen tun. Die konnten das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren und wenn sie es taten, dann fühlten sie sich schuldig. Und sie waren überzeugt davon, dass es falsch ist in Gottes Augen. Und sie hatten auch ihre Gründe dafür. Weil das waren Leute, die mit ihrem alten Leben einen Cut gemacht haben und die in ihrem alten Leben, bevor sie sich bekehrt haben, diesen Götzen geopfert hatten, selbst dieses Fleisch gegessen haben. Und wenn sie es jetzt taten, haben sie sich natürlich daran zurückerinnert und gesagt, ja Mensch, aber dadurch, da wollten wir doch eigentlich brechen mit. So, jetzt gab es die Gruppen. Da kann man sich vorstellen, da gab es die eine oder andere Diskussion, oder? So beim Miteinanderessen oder wenn du den anderen gesehen hast irgendwo. Und ich kann mir gut vorschlagen, als die Korinther diese Frage auf ihren Zettel geschrieben haben, Mensch, dürfen wir jetzt dieses Fleisch essen oder nicht? Die wollten von Paulus einfach eine Antwort, ja oder nein. Okay? Und jede Gruppierung wollte am besten, dass er sich auf die Seite von einer stellt. Und Paulus, der beantwortet zwar ihnen auch diese Frage, ob das okay ist oder nicht, aber er macht noch was anderes klar. Und zwar sagt er im 1. Korintherbrief 8, Vers 2, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Er sagt, das ist gut, wenn du Erkenntnis hast über was und Erkenntnismeister hast erkannt, was Gottes Wille ist. Aber die Erkenntnis bläht auf und die Liebe erbaut. Paulus erklärt den Korinthern, dass es vollkommen okay ist, das Götzenopferfleisch zu essen. Er begründet es auch theologisch. Aber nur dann, wenn es dem anderen nicht zum Anstoß wird. Und das ist ja, das ist echt spannend. Ich finde das total spannendes Thema. Er sagt, das ist zwar in Ordnung vor Gott, aber lass es lieber, wenn es das Gewissen deines Gegenübers belastet. Jetzt, was heißt das, gell? Heißt es, dass sie deswegen ihre Meinung ändern müssen? Dass plötzlich so, gell, die Schwachen regieren, gell? Ja, da fühlt sich irgendjemand schwach und dann müssen alle nach dem seiner Nase tanzen. Hauptsache, niemand wird verletzt. Sie müssen nicht ihre Meinung ändern, weil Paulus stellt ja auch sehr klar, was eigentlich das Richtige ist. Durften sie weiterhin ihre Freiheit ausleben? Ja, schon, wenn sie es für sich taten, wenn der andere nicht dabei war, war ja kein Fehler. Stand ihre Freiheit über alles andere? Nee, ihre Freiheit stand nicht über alles andere. Der Blick für den anderen, die Liebe untereinander sollte über allem stehen. Ich finde es wahnsinnig interessant. Jetzt zu meiner Frage, gell, wie kann das sein, dass wir so unterschiedliche Meinungen haben, obwohl wir doch alle einen Heiligen Geist haben? Jeder von uns hat ein Gewissen. Und dein Gewissen ändert sich, wenn du dich bekehrst. Aber dein Gewissen ist nicht gleich Gottes Wille zu 100%, sondern wir sind ja alle auf dem Weg. Dein Gewissen deckt sich nicht mit dem Gewissen deines Gegenübers und das merken wir ja. Da, wo du einen schlechtes Gewissen hast, haben wir vielleicht gar keins. Auch wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Wir alle sind auf dem Weg und kein Gewissen von uns deckt sich zu 100% mit Gottes Willen. Und ich glaube, wir streben immer danach, zu erkennen, was Gott möchte. Und das ist auch richtig so. Und ich glaube, in vielen, vielen Punkten, und ich denke wirklich in den wesentlichen Punkten, gibt uns das Wort Gottes ja auch echt eine klare Anweisung. Ja, da muss man nicht diskutieren. Aber es gibt halt noch so viele Zwischenthemen, gell? Wo halt nicht in der Bibel genau jetzt eine Aussage steht. Wir ringen alle um Erkenntnis, dass wir Gottes Willen erkennen und das ist gut so. Aber auf unserem Weg sollen wir bemüht sein, niemanden zu verlieren und unser Herz zu bewahren, vor allem das wir haben für den anderen. Wir sollten uns bemühen, einander in Liebe zu sehen, zu akzeptieren und anzunehmen. Und das steht tatsächlich über der Erkenntnis. Das ist echt krass. Wie gesagt, ich ende jetzt dieses Thema Götzenopferfleisch, aber es lohnt sich, sich näher damit zu beschäftigen. Also wenn du etwas brauchst für dein Bibelstudium, dann wähl doch das Thema mal aus. Ich gehe aber jetzt weiter. Die Langmut fehlt noch. Die Langmut. Ich habe mal, das ist ja lange drin, gell? Wie lange habe ich Geduld? Langmut bedeutet nämlich auch Geduld. Wie lange habe ich Geduld? Langmut bedeutet, einen langen Atem zu haben, aber auch warten, bevor man reagiert, warten, bevor man etwas tut. Oh, das fällt mir echt schwer, weil oft ist man ja so, also ich bin jetzt nicht so die impulsivste Person auf Erden, das nicht, aber oft reagiert man ja so gleich, gell, oder muss gleich was sagen, oder, ne, aber vielleicht ist manchmal gut, man wartet mal geschwind. Je länger wir in Gemeinde unterwegs sind, mein Mann und ich, Daniel und ich, ist ein Punkt für uns auch immer wieder herausfordernd. Und zwar der Punkt, wenn es immer um die gleichen Sachen geht. Vielleicht kennt ihr das auch. Das Miteinander ist ja oft herausfordernd, weil es sind immer die gleichen Punkte und man dreht sich irgendwie darum, oder? Kennt ihr das? Ja, manche nicken, dann bin ich ja beruhigt. Der Punkt, warum der andere uns oft verletzt, ist ja immer die gleiche Schwäche. Jetzt hat er das schon wieder gemacht. Ich habe es ihm doch schon gesagt. Ich habe ihn doch schon ermahnt, gell, wie wir es letzte Woche gelernt haben. Erst im Zweiergespräch und so weiter. Aber es ist immer das Gleiche irgendwie, was dann kommt. Und da braucht es einen langen Atem. Aber ich habe so gedacht dann, wie viel Langmut und Geduld muss eigentlich Gott mit mir haben? Weil wenn du jetzt mal dein Gebetsleben reflektierst und deine Punkte, mit denen du zu Gott kommst, warum du Vergebung brauchst, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber schon echt oft das Gleiche, oder? Oder? Ja, es sind immer dieselben Punkte, wo man fällt und die man dann falsch macht. Und wie viel Langmut, wie viel Geduld muss Gott mit mir haben? Und trotzdem vergibt er mir immer wieder uneingeschränkt und sagt mir nicht, Mensch, Anna, jetzt kommst du zum 50. Mal, also hast du es jetzt nicht endlich mal kapiert. Nee, er vergibt uns immer wieder und startet mit mir neu, als wenn nichts geschehen wäre. Ja, er wirft unsere Sünde ins äußerste Meer. Und wenn ich zu ihm komme, ist es so, ja klar vergebe ich, das hast du doch noch nie gemacht. Also natürlich weiß es Gott, das wisst ihr, gell? Aber er gibt uns immer wieder eine neue Chance. Ich bin so froh, dass Gott so anders ist als ich. Und wir dürfen uns prägen und verändern lassen. Wir wollen so werden wie er. Langmut, Geduld haben. Und da merken wir, das hat auch was mit Vergebung zu tun. Langmut hat was mit Vergebung zu tun. Und zwar uneingeschränkt und immer wieder neu. Es heißt ertragen und nicht nachtragen. Klingt ja auch ähnlich, gell? Und oft tragen wir nach, anstatt in Liebe zu ertragen. Bei diesen ganzen Aufforderungen in der Bibel, da frage ich mich oft, boah ey, wie soll ich das schaffen? Der Maßstab, der ist so hoch. Wie soll ich das schaffen? Mich ermutigt es, in dem Bibeltext, den wir gelesen haben, heißt es ja, dass wir die Einheit bewahren sollen. Das heißt, wir müssen sie ja gar nicht neu erfinden. Sondern Gott hat uns gesetzt als Familie. Er schafft ja eine gewisse Einheit schon. Verwandtschaftsverhältnis, das ist ja da. Und es geht darum, es zu bewahren. Und unsere Identität, ich wiederhole das vom Anfang, ist gesetzt. Ist gesetzt und jetzt geht es darin zu leben. Und ich möchte schließen meine Predigt mit einem Bibelvers. Und zwar gibt uns Gott ein Outfit dafür. Gott hat einen Kleiderschrank, wo wir uns bedienen dürfen. Und zwar sind die Kleider da. Du musst sie nicht erschnähen. Du musst sie nicht designen, sondern sie sind von Gott designt. Da heißt es in Kolosser 3, und ihr werdet viele, viele Parallelen entdecken. Als Nebennotiz Kolosserbrief und Epheserbrief, die sind so dicke, gell? Also es findet viele Parallelen. Und da heißt es auch, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Das ist immer wieder die Berufung, gell? Die Identität. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Du musst nicht selbst Demut, Sanftmut, Langmut und auch nicht Liebe aus dir selbst heraus produzieren. Und du musst es auch nicht gleich heute Nachmittag in 100%iger Fülle leben. Das geht nämlich gar nicht. Das ist das, was Gott schenkt. Aber trotzdem ist die Aufforderung an dich, das anzuziehen. Und manchmal muss man es öfters anziehen. Vielleicht hat man es wieder plötzlich ausgezogen und was anderes angezogen. Aber Jesus ist unser Vorbild. Der Herr hat euch vergeben, so auch ihr. In allem ist es gut, auf Jesus zu schauen und ihm ähnlicher zu werden. Und ich bin mir sicher, wenn Gott uns solche Aufforderungen gibt, dann hilft er uns auch dabei. Er stellt uns ja keine Challenges und sagt, ja, aber wir werden es halt nicht schaffen. ja, schon, ihr werdet es nicht 100% schaffen, weil sonst bräuchten wir Jesus ja auch nicht. Gell? Aber Gott stellt uns Forderungen auch in den Raum, weil er weiß, ihr könnt darin wachsen. Und da ist auch Möglichkeit zu wachsen. Also fühlt euch mit dieser Ermahnung ermutigt, weiter auf Jesus zu schauen und euch verändern zu lassen. Und ich genauso. Amen.